Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian.
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Überall Geschichte Podcasts. Heute sprechen wir über ein Thema, das ganz entfernt natürlich mit einem Thema zu tun hat, das uns momentan sehr beschäftigt, Alan, das uns umtreibt, wenn man so will, das aber auch die Kommentarspalten und ja, Frontseiten aller Zeitungen füllt, die Wahlen der US-Präsidentschaft. Und wir wissen es, möglicherweise steht uns eine erste US-Präsidentin bevor mit Kamala Harris. Und ja, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, andere Staaten, die sind ja da schon ein bisschen weiter, da gibt es schon etwas länger weibliche Regierungschefs, Großbritannien mit Margaret Thatcher, Deutschland, Angela Merkel, aber auch Italien jetzt mit Giorgia Meloni, auch Schwellenländer, sogenannte Schwellenländer wie Indien, Brasilien, Mexiko, die sind da schon ein bisschen weiter. Aber Alan, die USA scheinen sich schwer zu tun mit Frauen in der Politik.
Ja, diesen Eindruck, den kann man schon haben. Ich glaube, das beginnt ein bisschen bei der Medienberichterstattung mit den Dingen, die sich jetzt auch Kamala Harris anhören muss. Sie lachen zu laut, sie lachen zu oft, sie ist zu ehrgeizig, nicht sympathisch genug. Das sind ja alles Dinge, die Harris schon oft gehört hat. Und ich glaube, man sieht jetzt schon auch, dass weibliche Politikerinnen öfter immer noch als ihre männlichen Konkurrenten nicht unbedingt nach ihren Ideen beurteilt werden, sondern auch nach ihrem Aussehen, nach ihrem Auftreten. Aber ja, man muss sagen, das war natürlich früher noch ausgeprägter. Also man kann das recht gut sehen in den letzten 30, 40 Jahren mit ein paar Namen. Zum Beispiel Geraldine Ferraro. Sagte die noch was?
Nein, da bin ich zu wenig tief drin.
Ja, das ist auch, glaube ich, kein Versagen deinerseits. Sie hat auch keine großen Spuren hinterlassen, aber es ist eben interessant.
Du 1984, spürst meine Erleichterung.
Ich gebe dir die Absolution. 1984 war es, da war Walter Mondale, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, und der hat dann Geraldine Ferraro, diese Frau, als Vizepräsidentschaftskandidatin auf das Ticket der Demokraten genannt. Genau. Und am Anfang wurde das noch recht abgefeiert, auch von der liberalen Presse, historischer Schritt und so. Bei Ferraro selbst verflog die Feierlaune dann aber recht rasch. Sie hat dann bei einem Besuch in Mississippi zum Beispiel im Wahlkampf, da hat man ihr gesagt, also man hat sie als junge Frau angesprochen, sie war da schon, glaube ich, 50 oder so. Ja. Man hat sich gefragt, ob sie Blaubeermuffins backen könne. Man wollte ihr ein Blumensträußchen ums Handgelenk binden, als wäre sie da eine Schülerin am Abschlussball der Highschool. Also es war ein Wahlkampf voller solcher Episoden. Und sie hat dann später mal gesagt, sie sei nicht vorbereitet gewesen auf das Zitat, das Ausmaß an Wut, Bigotterie und Sexismus, die meine Kandidatur ausgelöst haben. Hm. Also eben, das ist alles jüngere Geschichte, 1984. Und ohne es jetzt zu lange zu machen, aber man kann, glaube ich, nach vorne spulen zu Hillary Clinton 2016. Hillary Clinton, die ja gegen Trump verloren hat. Und ich meine, bei ihr war es, da reden wir uns alle, ihre Stimme, ihre Frisur, ihr Hosenanzug wurden über Jahre diskutiert. Als sie da mal einen Schwächeanfall erlitt im Wahlkampf, da sagte Trump, sie habe kein Stehvermögen. Es hat sie auch regelmäßig als Nasty Woman bezeichnet, als garstige Frau. Und das sagt ihr inzwischen auch schon wieder über Kamala Harris. Also die jüngere Geschichte der USA, glaube ich, kann man schon sagen, ist jetzt nicht eine, die gekennzeichnet wäre von einer wahnsinnigen feministischen Qualität.
Aber Alan, und das soll uns ja auch so ein bisschen der Leitstrahl sein für diese Folge. Die These ist ja, die wir hier in den Raum stellen, und die haben wir natürlich nicht selbst erfunden, es gibt eine relativ lange Wirkungsgeschichte der Frauen in der US-Politik. Also lange bevor Frauen in den USA beispielsweise das Wahlrecht erhielten, übten sie erheblichen Einfluss aus in der Politik auf Politiker und einige der wichtigsten sozialen Bewegungen auch und Errungenschaften wären ohne ja, das Zutun der Frauen, ohne diesen ja, Aktivismus auch eigentlich nicht zu denken. Also der Kampf zum Beispiel um die Abschaffung der Sklaverei, der Kampf gegen den Alkoholismus, die sozialen Fragen im 19. Jahrhundert, die hatten alle eine sehr emanzipatorische Komponente. Da werden wir gleich auch noch drauf eingehen. Und dann natürlich auch der Kampf um das Frauenstimmrecht selbst. Also all das wäre nicht denkbar ohne diese Wirkungsgeschichte auch der Frauen in der US-Politik. Und ihr wichtigstes Instrument dabei war, da sie ja nicht stimmberechtigt waren, die moralische Autorität. Also trotz fehlendem Wahlrecht verfügten Frauen über eine eigene Handlungsmacht, eine Agency, wenn man so will, um eben mit ihrer moralischen Autorität Einfluss zu üben auf die US-Politik. Und diese These, die hat Jill Lepore aufgestellt, ist eine sehr bekannte, gute US-Historikerin, wie ich finde. Und mit Jill Lepore muss man eigentlich einig sein. Darum wollen wir versuchen, jetzt so ein bisschen diese These auszubreiten, ein bisschen zu unterfüttern, diese verkannten Revolutionärinnen auch in der Geschichte der US-Politik ein bisschen ans Licht zu holen.
Genau, und Jill Lepore hat ja, muss man vielleicht sagen, eine Gesamtgeschichte geschrieben über die Vereinigten Staaten, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Ein sehr tolles Buch, hängen wir auch in die Shownotes. Mein eigener Bezug zu Lepore ist, ich habe sie interviewt damals, als das Buch rausgekommen ist, in ihrem total überfüllten Büro in Harvard. aber es war, ist mir sehr geblieben, das Interview, auch wegen eben dieses Aspekts, den wir heute ein bisschen besprechen. Sie hat nämlich, als sie dieses Buch recherchierte, hat sie festgestellt, dass die Frauen in vielen anderen Geschichtsbüchern, jüngeren, älteren, aber eben auch jüngeren, erst auftauchen, erst die Bühne betreten, als es das Frauenwahlrecht gab, also gut 100 Jahre her. Und hat dann sich die Frage gestellt, ja, kann denn das sein, dass Frauen erst dann auch politischen Einfluss ausgeübt haben? Und ihre Antwort ist dann ein klares Nein. Und sie hat dann das, ja, sich diese Frage zieht sich auch so durch als rote Farben durch ihre Gesamtgeschichte. Und was sie sagt, ist, dass die Frauen, weil sie sich, also die Frauen, die Einfluss nehmen wollten auf die öffentlichen Angelegenheiten, da sie nicht zur Wahl gehen durften, mussten sie sich halt was anderes überlegen. Sie mussten sich an die Männer wenden, sie brachten diesen Transmissionsriemen sozusagen. Und sie taten das auch schon ganz früh, schon kurz nach der Unabhängigkeit der USA gab es die Erwartung an die Frauen, dass sie ihre Söhne zu tugendhaften Bürgern dieser jungen Republik erziehen. Und aus dieser Position heraus bezogen diese Frauen dann auch eine moralische Überlegenheit. Also sie durften sich einerseits nicht in ein politisches Amt wählen lassen, hatten nicht mal ein Stimmrecht, aber sie hatten andererseits dieses moralische Kapital und wurden dann auch geschickt darin, es auszuspielen. Du hast schon angetönt, diese sozialen Bewegungen, die gar nicht denkbar gewesen wären ohne die Frauen. Und was sie auch noch sagt, ist, dass die Werkzeuge, die diese Frauen oft benutzten, die stammen ein wenig aus dieser ja, religiösen Landschaft auch der USA. Also die USA waren ja und sind es bis heute ein evangelikales Land, nicht nur ein protestantisches, sondern auch evangelikales. Bekehrung ist wichtig, die Idee, dass man über Predigten auch viele Menschen dazu bringen kann, bringen muss, sich zu Jesus Christus zu bekennen, den eigenen Weg zu Gott zu finden. Also diese Idee, dass auch viel über emotionale Ansprachen funktioniert. Das ist, sagt Jill Lepore, auch ein Erbe dieses 19. Jahrhunderts in den USA und das auch die Frauen dann benutzt haben, dieses Vokabular auch der Religiosität zum Teil.
Ja, Alan, lass uns nun, nachdem wir diesen Rahmen abgesteckt haben, ganz konkret schauen, wie das am Beispiel von drei Frauenbiografien aussieht, also wie diese Geschichte, diese politische Geschichte auch der USA geprägt wurde durch Frauen. Und wir haben da, oder du hast basierend auf Jill Lepores Buch drei exemplarische Beispiele herausgesucht für diese moralische Autorität auch, für diese evangelikale ja, Moralität, die ins Feld geführt wird, um die Politik zu beeinflussen. Und ja, die erste Protagonistin, die wir uns anschauen, das ist Sojourner Truth. Wer war diese Frau mit diesem doch eher speziellen Namen und wofür steht sie? Wo beginnen wir?
Sojourner Truth ist eine sehr wichtige Figur, eine wichtige Frau, die diesen Kampf gegen Sklaverei und für Frauenrechte sehr gut verkörpert, die auch, ja, auch eine Lebensgeschichte hat, die, da versteht man auch, warum die für so vieles steht. Also ihr Leben, das begann 1797, sie hieß Isabella, weil sie war die Tochter einer Sklavin in Bundesstaat New York und sie hieß nur Isabella, weil Sklaven hatten gewöhnlich keine Nachnamen, genau, die wurden dann, die trugen dann den Nachnamen der Eigentümer, in Anführungszeichen. Das war in Isabellas Fall, war das eine niederländische Familie, die Hardenbergs, die sind da eingewandert, Upstate New York hat es viele Holländer und zu Hause oder in diesem Haushalt sprach man auch Niederländisch. Und als Isabella 9 Jahre alt ist, wird sie zum ersten Mal verkauft von ihrer Familie an eine englischsprachige Familie. Die schlagen sie auch, weil sie ihre Befehle nicht versteht, weil sie kein Englisch kann. Sie wird dann noch 2-mal verkauft, kommt dann mit 14 Jahren auf eine Farm, wo sie dann lange bleibt und wo sie auch geschlagen wird. Es gibt auch Hinweise auf sexuellen Missbrauch. Also eine sehr dramatische Zeit, aber auch eine leider sehr repräsentative Zeit für viele Sklavinnen und Sklaven. Und 1826, da ist Isabella 29 Jahre alt, da gelingt ihr die Flucht in die Freiheit. Sie flieht kurz bevor dann auch die Sklaverei abgeschafft wird im Bundesstaat New York, flieht sie zu einer abolitionistischen Familie, also einer Familie, die sehr überzeugt ist davon, dass die Sklaverei eine Sünde ist, ein Übel ist. Und sie geht dahin, findet da Zuflucht mit ihrer Tochter, die anderen Kinder muss sie zurücklassen. Und sie führt dann auch mit Hilfe dieser Familie einen Prozess gegen einen Mann, der ihren Sohn Peter illegal verkauft hatte, nach Alabama in den Süden. Und wichtig, sie gewinnt diesen Prozess und sie sichert sich so die Freiheit ihres Sohnes. Es ist das erste Mal, dass wir wissen von einem Gerichtsfall, wo eine schwarze Frau gewinnt gegen einen weißen Mann.
Gegen einen weißen Sklavenbesitzer sozusagen.
Genau.
Und diese Flucht in die Freiheit mit 29 Jahren war ja, du hast es gesagt, zum einen die Freiheit, zum anderen eben auch der Verlust. Sie musste Kinder zurücklassen, sie konnte nur ihre jüngste Tochter mitnehmen. Also dieses Zusammengehen von Freiheit gewinnen und eben nur unter Schmerzen diese Freiheit auch wirklich erlangen. Also das ist so ein Ausgangspunkt auch für ein moralisches Kapital natürlich. Und dieser Wendepunkt war ja für Isabella dann auch so der Ausgangspunkt für ein Rebranding, könnte man sagen. Also sie hat da auch den Namen gewechselt.
Genau. Das hat auch wieder mit der Religion zu tun. Sie konvertiert schon 1827 zum Christentum und hat dann 1843 eine religiöse Vision. Sie soll New York, wo sie in dieser Zeit lebt, also in New York City, sie soll das verlassen. Es sei ein zweites Sodom, so wird ihr in ihrer religiösen Vision zugetragen. Und sie soll unter einem anderen Namen durch das Land ziehen, um die Leute von Jesus zu erzählen und frei von Sünde zu werden. Und dieser Name, der ist Sojourner Truth. Ein Name, der so ein bisschen grob übersetzt ist, jemand, der Gast ist, aber nur kurz bleibt. Und natürlich Truth, das ist die Wahrheit. Also es ist ein, die Wanderpredigerin ist da schon im Namen integriert. Und sie bereist dann die USA, also extensiv, das heißt den Norden, dort, wo ja auch die Sklaverei in vielen Fällen schon abgeschafft ist. Sie hält dort Reden, Predigten. Sie nutzt ihre persönlichen Erfahrungen auch als ehemalige Sklavin, ihre Geschichte, um diese Unmenschlichkeit der Sklaverei auch zu anzuprangern, zu entlarven. Und sie ist sehr stark mit diesem moralischen Argument unterwegs.
Ja. Und ich lese in deinen Notizen, sie hat nie lesen und schreiben gelernt. Also sie hat es offenbar verstanden, aus ihrer Erfahrung heraus, aus dieser vielleicht spirituellen Erleuchtung, wenn man das so nennen kann, wirklich ein sehr eindrucksvolles Rednerpotenzial zu entfalten. Und das wichtig auch für unsere Geschichte ist ja, sie war ja keine gewöhnliche Abolitionistin. Also sie war nicht einfach nur eine Gegnerin der Sklaverei, sondern heute würde man sagen, sie war intersektional unterwegs. Den Begriff gab es damals natürlich noch nicht, aber sie ist eigentlich ein exemplarisches Beispiel für ja, den Umstand, dass man eben diesen Kampf um Freiheit, um Rechte, um Teilhabe quasi zwischen den Welten denken muss. Also der Kampf gegen die Sklaverei ist eben in ihrem Fall zugleich auch ein Kampf für die Rechte der Frauen. Also sie ist doppelt betroffen von dieser Unterdrückung und das macht sie auch so speziell, oder?
Genau, ja, sie ist sogar dreifach betroffen, wenn man jetzt diesen Gedanken des Intersektionalen aufnehmen will. Sie ist, da ist Rassismus, da ist Sexismus und da ist auch Klassenunterdrückung, weil eben sie ist ja nicht aus einer privilegierten Gesellschaft.
Ich kann von dir lernen.
Ich habe meine Intersektionalität, genau, habe ich da.
Workshop Intersektionalität.
Genau, habe ich. Nein, aber du hast nämlich auch gesagt, niemand hat davon geredet vor 150 ja. Jahren. Aber natürlich ist das schon so, sie denkt, dass soziale Gerechtigkeit, dass man das mehrschichtig denken muss. Und damit war sie ihrer Zeit schon auch weit voraus. Ja. Und wenn wir zurückgehen in ihre Biografie, sie hat diese Rede dann 1851, die kennen viele Amerikanerinnen und Amerikaner jetzt nicht inhaltlich, aber wegen des einen Ausspruchs, den sie da gemacht hat. Sie hat dann gesagt, Ain't I a woman, bin ich denn keine Frau? Das ist etwas, was viele Schülerinnen und Schüler lernen in der Schule. Eine berühmte Rede, amerikanische des 19. Jahrhunderts. Sie hat da eben auch die Diskriminierung schwarzer Frauen anschaulich erzählt oder die Gleichheit auch von Männern und Frauen zum Thema gemacht. Und noch wichtiger dann, 1861 bricht in den USA der Bürgerkrieg aus, also die Südstaaten, die an der Sklaverei unbedingt festhalten wollen, sagen sich los vom Norden, von der Union. Und Sojourner Truth unterstützt die Unionsarmee. Sie rekrutiert Soldaten, sie sammelt Geld und sie arbeitet auch als Helferin für befreite Sklaven in Washington. Und ja, spielt da eine Rolle in diesem Bürgerkrieg mit den Waffen, in Anführungszeichen, die sie als schwarze Frau dieser Zeit ausüben kann.
Und dann kommt ja mit Abraham Lincoln ein Mann ans politische Ruder oder in die Pole Position, der ja nicht nur die Sklaverei abschafft, sondern damit eben auch ja das Gesicht der modernen USA maßgeblich mitgeprägt hat. Und damit könnte man ja meinen, ist das Ziel von Sojourner Truth erreicht, zumindest was die Sklaverei bzw. die Abschaffung der Sklaverei betrifft. Es trat da am 18. Dezember 65, also 1865, dieser 13. Zusatzartikel zur Verfassung in Kraft, in dem die Sklaverei eben auf dem gesamten Gebiet der Vereinigten Staaten, also auf dem ganzen Kontinent, endgültig abgeschafft wurde. Wie hat das nun den Kampf um Frauenrechte und Sklavenfreiheit weitergeprägt?
Wenn du Lincoln ansprichst, es gab da dieses wirklich sehr symbolkräftige Statement, das Lincoln da abgegeben hat. Er hat nämlich Sojourner Truth in diesem Jahr 1865 eingeladen ins Weiße Haus. Und das war damals schon, das war ein Treffen, das...
Eine Sensation.
Ja, absolute Sensation. Das wurde auch in den Weltmedien, war das ein Thema. Mhm. Für Truth war es nicht getan mit der rechtlichen Abschaffung der Sklaverei. Sie merkte früh, dass das nicht reichen würde, um die Lebensbedingungen der schwarzen Amerikaner nachhaltig zu verbessern. Und sie hat sich deshalb fast noch mehr als vorher vehement für die Bildung und wirtschaftliche Unabhängigkeit auch eingesetzt, diese befreiten Sklaven. Und sie hat mit Lincoln, auch bei diesem Treffen, die darüber diskutiert, dass es eben wichtig ist, dass befreite Sklaven eigenes Land erhalten, weil nur das eine Basis sein kann für Unabhängigkeit, für Wohlstand. Und interessant finde ich auch ihre Position zum Wahlrecht für schwarze Amerikaner. Sie wollte das eigentlich erst dann unterstützen, wenn auch die Frauen das gleiche Recht bekommen würden. Also auch da, sie hat diese Fragen alle verknüpft. Gleichberechtigung für Schwarze, Gleichberechtigung für Frauen, war für sie ein und dieselbe Sache eigentlich.
Also eine Frau, die ihrer Zeit nicht nur weit voraus war mit ihrem Denken, sondern auch eine Frau, die ja die Politik der USA, die Geschichte der USA maßgeblich mitgeprägt hat in ihrem Kampf um die Freiheit der Sklaven, mit ihrem Kampf um die Rechte der Frauen, die sie da verknüpft hat. Also eine große Pionierin, Revolutionärin, wenn wir so wollen. Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, neben der Befreiung der Sklaven bzw. der Abschaffung der Sklaverei, war aus moralischer Sicht natürlich auch gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dieser Kampf gegen den Alkohol und seine Auswüchse, die soziale Frage, eine der ganz großen Kampfzonen. Und daraus resultierte dann ja auch die Abstinenzlerbewegung, also die Bewegung, die sich gegen den Alkohol stellte. Und aus diesem Kontext schauen wir uns ein zweites Beispiel an, das Beispiel Frances Willett. Ein ganz anderer Background, ganz andere Ziele auch als Sojourner Truth, aber wie Truth hat sie den Kampf gegen den Alkohol auch mit dem Kampf um die Rechte der Frauen verknüpft. Also auch so ein verknüpftes Denken. Wer war Frances Willett?
Ja, Frances Willett wird manchmal oder sogar oft darauf reduziert, eben, dass sie eine Verfechterin, Anführerin dieser Abstinenzbewegung war. Aber sie war schon viel mehr. Sie war eine der einflussreichsten Reformerinnen des 19. Jahrhunderts. Und eben auch das, damit wir es nochmal sagen, in einer Zeit, wo die Frauen kein Wahlrecht hatten. Das ist eben dieses Gillepore-Argument, dass Frauen
muss man sich schon immer wieder vor Augen halten.
Lange vorher, genau, die Geschichte geprägt haben auch, obwohl sie eigentlich gar keine politischen Mittel dazu hatten, wie wir sie heute verstehen. Frances Willett, die wurde 1839 geboren. Die hat dann ihre Kindheit auf einer Farm verbracht in Wisconsin und sie hat da früh gelernt, auch traditionelle Geschlechterrollen in Frage zu stellen. Ihre Eltern waren Methodisten. Mhm. Die haben großen Wert auf Bildung gelegt und auch soziales Engagement. Und sie haben die Tochter in dem Sinn gefördert, dass sie auch ihre intellektuelle Neugier sehr unterstützt haben. Und Frances Willett hat dann für Frauen ihrer Zeit eine sehr gute, ungewöhnlich gute Ausbildung erhalten. Sie hat am Milwaukee Female College studieren können und dann später am Northwestern Female College in Illinois. Und sie hat in dieser Zeit sich natürlich akademische Fähigkeiten angeeignet, aber auch Führungsqualitäten. Sie war in Debattierclubs, sie war in literarischen Gesellschaften und sie hat dann einen Abschluss gemacht und wurde Lehrerin. Und als Lehrerin hat sie sich schnell einen Namen gemacht als innovative Pädagogin. Sie hat kritisches Denken gefördert bei ihren Schülerinnen und Schülern und auch individuelle Stärken. Das war ja damals nicht sehr verbreitet, dass man die Schüler individuell anschaut, aber sie hat das sehr, sehr gemacht.
Und sehr fortschrittlich also.
Ja, sehr fortschrittlich. Auch sehr in dieser pädagogischen Welt auch eine sehr pionierhafte Person. Und sie hat dann 1871 hat ihre Karriere einen ersten Höhepunkt dann erreicht. Sie wurde zur Präsidentin gewählt eines neu gegründeten College. Und auch da hat sie sich sehr eingesetzt für eine ganzheitliche Bildung von Frauen. Akademische Bildung, aber auch praktische Bildung. Dieses College wurde dann fusioniert mit einem anderen College und sie wurde dort Dekanin. Also für die damalige Zeit ein großer Schritt, wurde dann aber, das ist die Ironie oder Tragik, wurde dann eigentlich faktisch rausgeworfen vom Universitätspräsidenten, der ihr ehemaliger Verlobter war.
Sie legt eine sehr steile Karriere hin, eigentlich vergleichsweise im Bildungswesen. Also auch ein ungewöhnlicher Aufstieg. Du hast das schön skizziert, sehr ungewöhnlich für eine Frau in dieser Zeit. Warum sie dann zur Galionsfigur für die Abstinenzlerbewegung wird und wie sie die Politik beeinflussen wird in Amerika, das schauen wir uns an nach einer ganz kurzen Pause. Wir sind gleich wieder da. Allen, wir sind stehen geblieben bei Frances Willett. Frances Willett, wir haben das vor der Pause kurz skizziert, hat eine Karriere gestartet als Lehrerin im Bildungswesen, ist dann aufgestiegen und hat sich dann der Abstinenzlerbewegung zugewendet, ist auch in die Geschichte eingegangen als eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Vertreterin dieser Abstinenzlerbewegung. Warum ist das wichtig jetzt für unseren Kontext, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wie denn der Einfluss, auch die moralische Autorität der Frauen war und ist in der US-Politik.
Ja, diese Temperanzbewegung, wie man auf Deutsch übersetzen würde, oder Abstinenzbewegung, das war halt damals ein großes Thema, weil eben der Alkoholismus so verbreitet war. Und es gab da eine Organisation, die Women's Christian Temperance Union, die hat sich um dieses Thema gekümmert. Und Frances Willett ist dieser Organisation beigetreten und ist dann schnell aufgestiegen zu der nationalen Präsidentin. Aber Frances Willett wollte immer, dass sich das Engagement dieser Organisation nicht einfach rein begrenzt auf diese Anti-Alkohol-Bewegung, sondern sie hat das verstanden als Vehikel für eine, ja, als Vehikel zu einer breiteren Reformorganisation. Weil sie hat erkannt, dass der Kampf gegen Alkoholmissbrauch, dass das eng auch zusammenhängt mit anderen sozialen Fragen, mit der Stellung der Frau insbesondere. Und deshalb wurde dann das auch so wichtig.
Und da ist ja auch hilfreich, wenn man sich generell den Kontext, den historischen Kontext dieser Zeit ein bisschen vor Augen hält, also diese soziale Frage als Sammelbegriff für diese ganzen drängenden Probleme innerhalb der Gesellschaft, vor allem verursacht durch die Industrialisierung in dieser Zeit, die rasante Verstädterung, also da kommen Dinge zusammen wie Armut, Wohnungsnot, hygienisches Desaster oder ja eben eher sehr ungünstige hygienische Bedingungen, die natürlich dann wieder ja in die Armut hineinspielen, und da ist der Alkohol natürlich einer der Faktoren. Und in dieser Zeit entstehen eben ganz viele dieser Bewegungen auch als Antwort auf diese soziale Frage, also eben nicht nur die politischen Bewegungen wie Sozialismus, Kommunismus, sondern eben auch ja zivilgesellschaftliche Bewegungen, wenn man so will, wie diese Women's Christian Temperance Union. Und eindrücklich auch, wer sich dafür interessiert, das ist aber eher so eine Side Note, es gibt ja dann auch diverse Chronisten dieses Elends, also diese ersten sozialdokumentarischen Autoren und Fotografen auch, die sich diesen Problemen nähern. Erwähnenswert finde ich immer Jakob Riis, also ein Däne, der in die USA emigriert ist. Das war einer der ersten Investigativjournalisten, also der hat unter anderem unter falscher Identität in einer Fleischerei gearbeitet. Wallraff lässt grüßen, 100 Jahre später. Hat dann auch Buchveröffentlichungen gemacht, How the Other Half Lives, ist, glaube ich, so das bekannteste, also wie die andere Hälfte lebt. So eine Dokumentation über das Leben in den Slums von New York, auch mit fotografischen Bildern, die da abgedruckt wurden. Und dann ein weiteres Buch, Children of the Poor. Also auch so erschreckende, verstörende Zeitdokumente, die dieses Elend, diese soziale Frage in den Städten vornehmlich auch dokumentiert haben. Und wie passt jetzt Frances Willett in diesen Kontext? Also wie verknüpft sie diese soziale Frage, den Alkohol, die Frauenrechte, wie geht sie vor?
Ja, ihre Leistung ist, dass sie diesen Kampf gegen den Alkohol mit der Forderung nach dem Frauenwahlrecht verknüpft hat. Sie hat das so gemacht, dass sie gesagt hat, dass Frauen das Wahlrecht bräuchten, um ihre Familien vor den Auswirkungen des Alkoholmissbrauchs zu schützen. Und sie hat das Home Protection genannt, also den Schutz des Heims.
Ja.
Und das war eigentlich äußerst effektiv. Am Anfang hat sie nämlich das so gemacht, dass sie nicht jetzt ein Frauenwahlrecht per se gefordert hat, sondern eigentlich war ihre anfängliche Forderung, dass Frauen über die Vergabe von Ausschanklizenzen in ihren Gemeinden abstimmen können sollten. Also darüber, welches Lokal, wann, wie viel, wo Alkohol verkaufen darf. Und eben, das erfordert naturgemäß dann eine Art Stimmrecht, Wahlrecht.
Ja.
Und das war so der Beginn ihrer Verknüpfung. Und das sprach halt viele konservative Frauen an, die sich bisher nicht für das Frauenwahlrecht interessiert hatten, die ja das
weil's,
auch nicht
weil es eben um die Familie ging, weil es nicht, ja.
Genau, weil es um die Familie ging. Es ging um diesen zentralen Wert der Familie, der da ins Zentrum gerückt wurde. Und ich glaube, das war einer ihrer Verdienste.
Und also es tönt nach einem probaten Mittel, wenn ich als Frau mitbestimmen kann, wo denn der Alkohol ausgeschenkt wird und wie viel das sein soll, dann kann ich natürlich meine Familie bis zu einem gewissen Maß schützen. Aber wie funktioniert das jetzt? Also wie kommt sie von der Idee und dem Konzept zu politischem Einfluss? Also wie bringt sie dieses Anliegen auch tatsächlich in eine politische Diskussion ein?
Das hat dann
Weil wieder, Wahlrecht hat sie ja keins.
Nein, genau, Wahlrecht hat sie keins. Aber sie hat dieses Vehikel dieser Women's Christian Temperance Union, diese Organisation, die sie dann präsidiert, die sie auch lange präsidiert, 20 Jahre, glaube ich, oder länger. Und die hat diese Organisation zu einer eigentlich politischen Macht ausgebaut. Sie ist zur größten Frauenorganisation ihrer Zeit dann gewachsen, hatte hunderttausende Mitglieder und Willard reiste als Präsidentin dieser Organisation unermüdlich durch die USA. Sie hielt Reden, organisierte Kampagnen. In einem Jahr legte sie bis zu 30.000 Meilen zurück, hielt durchschnittlich 400 Reden. Also es war ein wahnsinniges politisches Engagement für jemanden, der eben kein Wahlrecht hatte.
Und Campaigner-Leben.
Ja, genau. Campaigning ist etwas, was sie effektiv auch eine wichtige Rolle gespielt hat dabei. Also sie hat Frauen geschult in politischem Aktivismus und im öffentlichen Auftritt. Sie hat Frauen auch ermutigt, sich zu organisieren, ihre Stimmen zu erheben. Und sie hat auch die Macht der Medien erkannt und ja, für ihr Ziel auch genutzt. Sie hatte eine eigene Zeitung gegründet, The Union Signal hieß die. Wurde ein wichtiges Sprachrohr dieser Bewegung. Und sie war sehr gut darin, komplexe Themen einfach und überzeugend runterzubrechen. Sie war eigentlich eine Campaignerin, bevor es diesen Begriff gab für Frauen.
Und avant la lettre.
Avant la lettre, absolut. Und sie legte mit diesem ganzen Wirken auch eine wichtige Grundlage für die spätere Suffragettes-Bewegung. Also diese Bewegung von Frauenrechtlerinnen, die dann wirklich als Hauptziel hatten, diese Einführung, den Kampf um das Frauenwahlrecht.
Ja, und dieses Frauenwahlrecht wurde in den USA dann am 18. August 1920 eingeführt mit der Verabschiedung des 19. Zusatzartikels, also eines Amendments zur Verfassung. Und dieser Verfassungszusatz, der garantierte dann, dass das Wahlrecht eben nicht aufgrund des Geschlechts verweigert werden durfte, sondern allen Personen offen stehe. Und der Weg zur Ratifizierung dieses Amendments war aber kein leichter, weil einige Staaten sich widersetzt haben. Und als dann aber Tennessee als 36. und entscheidender Bundesstaat für die Ratifizierung stimmte, war auch dieser Durchbruch dann geschafft. Und die Tragik dabei ist aber, dass Frances Willett als große Wegbereiterin und Kämpferin für dieses Frauenwahlrecht das Ganze selbst nicht mehr erlebt hat. Also sie starb schon 20 Jahre zuvor, 1898 bereits. Was ist denn das Vermächtnis? Also was bleibt von Frances Willett? Was bleibt vom Kampf gegen den Alkohol? Lässt sich vielleicht auch eine Linie ziehen, wenn man so will? Von Willett zu den Suffragettes, zur Prohibition vielleicht, sogar noch weiter. Wie ist dieses Erbe einzuordnen?
Ihr Erbe ist sicher in dem Sinn gut nachweisbar, weil viele der sozialen Reformen, für die sie sich einsetzte, die wurden dann in den folgenden Jahrzehnten umgesetzt. Also die Arbeitszeitbegrenzung war sowas, der Kinderschutz. Es gab ganz viele soziale Reformen, auch im Bildungsbereich, wenn es um die wirtschaftliche Unabhängigkeit auch geht von Frauen, die eingeflossen sind in die sogenannte progressive Bewegung, das für den 20. Jahrhundert in den USA sehr wichtig war. Also ihre Ideen sind da schon durchgedrungen und haben dann auch in den folgenden Jahrzehnten durchaus Spuren hinterlassen.
Frances Willett war also nicht nur eine wichtige Figur im Kampf um das Frauenwahlrecht und die Frauenrechte, vielleicht weniger in Bezug auf den Kampf gegen den Alkohol, aber doch eben für diese Geschichte der Frauenrechte, die Geschichte auch des Kampfs für um diese Frauenrechte, sehr gewichtige Figur. Und um auch hier nochmal einen Schritt weiter zu gehen nach Frances Willett und Sojourner Truth. Wir schauen uns ein drittes Beispiel an, Phyllis Schläfli, die vor allem prägend war für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, also in einer Zeit, in der das Frauenwahlrecht, das Stimmrecht realisiert ist, vorhanden ist. Also wir verlassen das 19. Jahrhundert, diese Kampfzeit. Und damit sind wir in einer neuen Ausgangslage. Also das ist nicht wie bei Sojourner Truth und Frances Willett, die eben noch nicht über politische Mitbestimmung verfügten. Schläfli hatte die Möglichkeit zu wählen, war also auf dem Papier gleichberechtigt, auch wenn das natürlich längst nicht der Fall war. Aber das Mittel der moralisch unterlegten Einflussnahme auf diesen politischen Betrieb war nun kein Muss mehr, es war mehr eine zusätzliche Möglichkeit, zusätzlich zum Wahlrecht. Und Phyllis Schläfli hat diesen moralischen Einfluss aber meisterhaft genutzt. Also es ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie eine Frau mit ihrer moralischen Autorität, Integrität versucht hat, politisch massiv Einfluss zu nehmen. Sehr spannender Fall. Wer war Phyllis Schläfli?
Schläfli finde ich nur schon deshalb interessant, weil sie auch ein bisschen den Eindruck korrigiert, dass Frauen immer auf der progressiven Seite, wenn man so will, oder auf der linken Seite, wie man das nennen will, auf der liberalen Seite aktiv waren, weil Phyllis Schläfli ist wirklich eine Heldin der konservativen Bewegung des 20. Jahrhunderts. Das ist eine ganz eine beinharte Konservative, die, du hast gesagt, mit großem moralischen Furor eine Wirkung hinterlassen hat. Jetzt, wer war sie? Phyllis Schläfli hat eine spannende Biografie. Sie wurde geboren 1924 in einer Familie, die ja mittelständisch war und die dann während der Weltwirtschaftskrise eigentlich ein bisschen nicht gerade in die Armut, aber in die Bedrängnis geriet. Der Vater verlor den Job, die Mutter musste dann den Lebensunterhalt der Familie sichern und ja, sie hat dann früh erlebt, auch was das heißt, wirtschaftliche Unsicherheit. Und Schläfli aber ging dann auch ein bisschen einen ungewöhnlichen Weg. Sie hat ihr Studium in den 40er Jahren angefangen, während des Kriegs, während des Zweiten Weltkriegs, und hat sich das so finanziert, indem sie in einer Munitionsfabrik arbeiten ging, wo sie Waffen getestet hat, Munition getestet hat. Und sie
American
hat dann,
Dream.
Sie hat dann auf diesem Weg eben sich das finanziert, hat Politologie studiert und hat dann ziemlich bald einen wohlhabenden Anwalt geheiratet, ist dann mit dem nach Illinois gezogen. Und dieser Mann, ist auch interessant, der hat ihre politischen Ambitionen sehr unterstützt. Sie hatte 6 Kinder mit ihm und hat dann ja eben später, das nehme ich ein bisschen vorweg, hat sehr für dieses traditionelle Familienbild gekämpft, der Hausfrau und Mutter, aber selber war sie eigentlich gar nicht, passte sie gar nicht in dieses Rollenbild, weil sie hat diese Kinder großgezogen, gleichzeitig eine politische Karriere verfolgt, war Vollzeitaktivistin und ihr Mann hat das immer unterstützt. Aber erstmals politisch in Erscheinung getreten ist sie dann 1952, als sie für den Kongress kandidiert hat, erfolglos. Und eigentlich berühmt oder bekannt wurde sie dann als Autorin. Sie hat nämlich in den 50er und 60er Jahren lautstarke Schriften geschrieben gegen den Kommunismus. Mhm. Und hat dann 1964 ihr erstes großes Werk veröffentlicht, das hieß A Choice, Not an Echo. Und das war so eine Abrechnung mit dem republikanischen Establishment dieser Zeit, das ja nicht so beinhart konservativ war, wie es das heute ist, war eine andere Zeit, wo es diese Ostküstenrepublikaner gab, die in vielem recht moderat waren und mit dem hat sie extrem, das hat sie extrem angeprangert und das war so auch ihr Durchbruch. Der hat sie dann diese konservativen Welt bekannt gemacht.
Lass mich kurz einhaken. Also sie betritt die politische Bühne eigentlich in den 50er Jahren, in dieser Zeit Antikommunismus, McCarthy, die rote Gefahr, ist damit ja im Mainstream, könnte man sagen, aber du hast es auch schon gesagt, sie ist eine stramme, klare, konservative Frau und wir sprechen ja jetzt über den Einfluss und die Handlungsmacht von Frauen in der US-Politik, auf die US-Politik, also mit ihrer oder mit diesem Hebel der moralischen Autorität, der genutzt wurde, der genutzt wird, um eben Einfluss zu nehmen. Wo liegt denn nun jetzt die moralische Autorität von Schläfli? Oder vielleicht anders formuliert, wie hat sie ihr moralisches Kapital in die Waagschale geworfen, um eben politisch zu agieren? Du hast dieses Buch erwähnt, The Choice Not an Echo, wo sie dann eben nochmal so ein bisschen ja, radikal mit dem republikanischen Establishment, liberalen Establishment auch der Partei aufräumt. Wie ist das einzuordnen? Also wie nutzt sie moralisches Kapital? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, ihre ganze Argumentation war sehr moralisch. Sie ist ausgegangen von einem Familienbild, das sehr traditionell war, von gottgegebenen Rollen, Geschlechterrollen, hat sie immer so gesagt, zwischen Mann und Frau, die Teil der natürlichen Ordnung waren. Und als dann dieses Modell angegriffen wurde, so hat sie es empfunden, war das für sie der Moment oder auch der Ansporn, um in die Politik zu gehen mit diesem moralischen Kampf. Und entzündet hat sich das an dem Equal Rights Amendment, ERA hieß das. Das war ein Verfassungszusatz, der gleiche Rechte für Frauen sichern sollte. Und eben sie empfand dieses Gesetz oder diesen Verfassungszusatz als Angriff auf Frauenrechte. Das klingt jetzt ein bisschen, ja, nicht sehr intuitiv.
Muss man mal zusammenbekommen.
Das muss man zusammenbekommen. Sie behauptete, dass dieses Gesetz Frauen eben schwächen würde, weil es ihnen Gleichstellung gibt. Also weil es sie zwingt, Militärdienst zu leisten, weil es homosexuelle Ehen ermöglicht und damit die Stellung der Frau relativiert, weil es traditionelle
Familien leben. Die natürliche Ordnung unterläuft.
Genau, die natürliche Ordnung, die bei ihr dann ein traditionelles Familienleben ist. Und sie hat, das war das ein sehr moralisches, sehr auch moralisch aufgeladenes Argument, das sie dazu bewegt hat, diesen Verfassungszusatz zu bekämpfen. Sie hat dann eine Bewegung gegründet, die nannte sich Stop ERA. Und sie ist mit dem durchs Land gereist, hat Reden gehalten, ist aufgetreten vor Parlamenten in den Bundesstaaten, hat vehement gegen das gekämpft. Und sie wurde einer breiten Öffentlichkeit bekannt, weil sie sich auch auf Debatten einließ mit den führenden Feministinnen dieser Zeit, dieser 1970er Jahre, also mit Gloria Steinem und Betsy Friedan. Sie hat diese Leute sehr angegriffen und wurde danach von denen sehr angegriffen. Es gibt eine großartige TV-Serie dazu, Mrs. America, 3-4 Jahre alt, mit Cate Blanchett. Sehr tolle Serie, kann ich empfehlen. Und da wird auch gut sichtbar, was sie da für eine Rolle spielte, weil eben die wurde danach wirklich zur Hassfigur von diesen Feministinnen. Und ihre Strategie, muss man sagen, die ging auf, weil dieses Equal Rights Amendment, das musste, damit es ratifiziert werden konnte, innerhalb von einer bestimmten Frist mussten 35 von 38 Bundesstaaten, aber es mussten da zustimmen und das hat nicht geklappt. Also das wurde dann, weil sie das Bundesstaat für Bundesstaat bekämpft hat, verzögert hat, wurde das ERA nicht ratifiziert. Und dieser Erfolg, der hat sie nachhaltig zu einer wichtigen Figur gemacht in dieser konservativen Bewegung, die sie danach sehr mitgeprägt hat.
Und dazu muss man ja auch sagen, dass ja ihre Methoden, auch den Einfluss, den sie ausgeübt hat, dieses moralische Kapital, dass sie oder diese auch diese moralische Argumentation, die sie ins Feld führt, um eben Politik zu machen, das hat ja bis heute Einfluss auf die US-Politik. Und vielleicht, wenn man so einen Blick auf die aktuelle Situation oder auf unsere heutige Zeit wirft, wie hat Phyllis Schläfli oder wie hat ihr Einfluss, ihre Methodik, die Politik bis heute geprägt? Was ist heute noch übrig von Schläfli?
Sehr viel. Also die Republikanische Partei, wie sie sich heute präsentiert, ist schon ein Abbild dieses Kampfs auch, den Phyllis Schläfli da geführt hat. Man muss sich vorstellen, bis in der Nachkriegszeit waren die Republikaner eben eine in sozialen Fragen recht moderate Partei.
Mhm.
Auch traditionell waren sie jetzt überhaupt nicht irgendwie anti-Frauenrecht. Und unter Schläfli hat dann das begonnen damit, dass sie ja diese Koalition geworden ist aus einerseits religiösen Konservativen, Antifeministen und dann traditionelleren Republikanern, die dann in dieser Koalition haben diese religiösen Kräfte eine sehr starke Rolle dann erhalten und ein großes Gewicht. Und auch die Themen, also diese sozialkonservativen Themen, Abtreibung, Kampf gegen die Homo-Ehe, der lange sehr wichtig war. Jetzt, heute ist es mehr LGBTQ-Kritik, die da eine wichtige Rolle spielt. Und natürlich auch eben die Abtreibung immer noch. Dass das so wichtig ist, diese sozialen Themen, das ist unter anderem das Verdienst, wenn man so will, von Phyllis Schläfli. Und also das ist schon sehr sichtbar, ihren Fußabdruck da. Und ja, dann gibt's noch ein anderes Vermächtnis, nämlich auf ihrem Totenbett sozusagen, also 2016, kurz bevor sie verstorben ist, hat sie Donald Trump ihre Unterstützung erklärt, der damals das erste Mal als Präsident kandidiert. Das war eine sehr umstrittene Entscheidung, ein umstrittenes Endorsement. Aber ja, das schon recht Gewicht hatte, weil sie eben so eine Galionsfigur war und immer noch ist, diese konservativen Bewegung. Und als sie sich für Trump aussprach, diesen jetzt vom Lebenslauf her nicht sehr traditionellen Menschen, ja, das hat ihm sicher geholfen.
Ja, nicht unbedingt ein Moralist.
Nein.
Ja. Ja, also auch unsere dritte Protagonistin Phyllis Schläfli mit einer enormen Wirkmächtigkeit auch, was ja die moralische Autorität anbelangt, die Wirkmächtigkeit auch auf die politische Agenda anbelangt, lässt sich ja bis heute klar nachzeichnen. Du hast das sehr schön gemacht, also auch dieser Wertekanon der Trump-Fans von heute, diese Gemengelage aus Evangelikalen, Tea Party, Traditionalisten, die Abtreibungsgegner und so weiter. Also dieses ganze Sammelbecken, das auch Schläfli bereits in den 70er Jahren mitgeformt hat und dann mit diesem Endorsement von Trump ja in gewisser Weise auch weitergegeben hat, lässt sich bis heute nachzeichnen. Und wenn wir vielleicht noch abschließend die Frage stellen, Schläfli lässt sich ja als Antifeministin bezeichnen. Du hast sie, glaube ich, auch so genannt. Ihre Frauenrechte sind sicher nicht unbedingt jene, die, würde ich mal behaupten, der Mehrheit aller Frauen heute entsprechen, was allgemein Frauenrechte anbelangt. Wo sehen wir heute dieses moralische Kapital in der politischen Diskussion? Also gibt es diese Stoßrichtung der Politisierung auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums? Wir haben jetzt sehr über Phyllis Schläfli und ihre moralische Argumentation auch in Bezug zum Beispiel auf Themen wie Abtreibung, Homo-Ehe gesprochen. Gibt es das denn auch auf der anderen Seite in der heutigen Debatte?
Ja, wir können den Bogen zurückschlagen zu Jill Lepore. Sie hat gesagt, dass sie die MeToo-Bewegung in diesem Kontext sieht, als moralischen Kreuzzug. Und sie meint das gar nicht wertend. Sie sagt einfach, dass wenn die Frauen denn mehr politische Macht hätten und wenn die Rechtsgleichheit zwischen Mann und Frau komplett umgesetzt wäre, was sie nicht ist, dann gäbe es wohl auch keine MeToo-Bewegung, die sich einer sehr moralischen Sprache bedient,
ja,
weil eben sie ein Gefälle überwinden muss. Und in diesem Sinn, wenn man sich an Jill Lepore hält, dann ist das Erbe dieses moralischen Kreuzzugs, der sich schon durch den größeren Teil der Geschichte der Vereinigten Staaten zieht. Und das finde ich ein interessanter Gedanke und ja, hilft vielleicht auch, das ein bisschen zu kontextualisieren historisch, wenn man diese MeToo-Bewegung dann vielleicht auch mal in ein paar Jahren, Jahrzehnten beurteilen wird. Vielleicht bedient sich zumindest ähnlichen politischen Stilmitteln, wie das frühere Bewegungen gemacht haben, die von Frauen dominiert, geprägt waren und auch Frauenrechte, Frauengleichberechtigung thematisiert haben.
Ist ja spannenderweise auch etwas, das im aktuellen Wahlkampf mit Kamala Harris eher nicht so präsent ist. Also diese ganze moralisch konnotierten Argumentationen, also das Frausein, das ist nicht wirklich so präsent, wie es zum Beispiel mit Hillary Clinton war.
Ja, genau. Also im Gegensatz zu Hillary Clinton, die hat ja sehr oft über diese Glasdecke gesprochen im Wahlkampf, die sie durchbrechen wolle. Die erste Frau im Weißen Haus, dieses Fortschrittsbild, dass eben es geht endlich Richtung vollkommene
Gleichstellung.
Gleichstellung, ja. Genau. Harris macht das wirklich betont nicht. Sie spricht auch wenig über ihre Herkunft, ihre Ethnie als Tochter von Einwanderern. Sie macht das nicht. Aber ich würde sagen, thematisch ist das schon sehr da. Also mit Abstand am überzeugendsten wirkt ja Kamala Harris immer dann, wenn sie über dieses Recht auf Abtreibung spricht, das vom höchsten Gericht in den USA sehr eingeschränkt wurde, das jetzt wieder in den Bundesstaaten verhandelt wird, wo es zum Teil zu sehr weitgehenden Einschränkungen dieses Rechts gekommen ist oder zu faktischen Aufhebungen, wo Abtreibungen illegal sind in den allermeisten Fällen. Wenn Harris darüber redet, dann wird sie schon sehr, also sie wird moralisch und sie wird sehr leidenschaftlich. Aber ja, du hast am Anfang gesagt, ich glaube, es ist schon ein Unterschied zu einer Hillary Clinton, die sehr viel über ihre Frauenrolle sprach. Aber ja, vielleicht ist das auch ein Fazit, das Harris gezogen hat aus der letztlich gescheiterten Wahl von Hillary Clinton, wo man ja schon lange diskutiert hat, auch bei uns in Europa, ist das, haben die USA dieses Sexismusproblem, kann das je überwunden werden, kann eine Frau gegen Trump oder gegen einen Mann wie Trump gewinnen, wenn doch offenbar viele Amerikanerinnen und Amerikaner nicht bereit sind für eine Frau. Also diese Themen lässt Harris eher außen vor.
Was vielleicht ja auch ein ganz gutes Zeichen ist.
Ja, vielleicht.
Und damit, Alan, beschließen wir diese Episode. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür, für diese Biografien von Sojourner Truth, Frances Willett und Phyllis Schläfli, die eine Geschichte der moralisch geprägten Einflussnahme auf die US-Politik nachzeichnen oder mit denen sich so eine Geschichte nachzeichnen lässt. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank nochmal dafür. Wenn ihr den Überall-Geschichte-Podcast mögt, dann liked uns doch, erzählt es euren Freunden, euren Freundinnen, euren Bekannten, gebt uns Bewertungen, wo man Podcasts bewerten kann. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut.
Bye-bye.